Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Dorit, lieber mit oder lieber ohne Titel?
Ohne.
Ich freue mich sehr, dass heute Dorit Ehlers in der Radetzkystraße 1 zu Besuch ist. Ahoi, Dorit.
Ahoi.
Dorit, wir beide hätten uns eigentlich schon viel früher und an einem ganz anderen Ort begegnen können, denn du bist 1971 in Hamburg geboren und ich ein Jahr später in der Nähe von Hannover, also gar nicht so weit weg. Und wir sind beide völlig unabhängig natürlich voneinander vor 20 Jahren nach Österreich ausgewandert.
Ach, du auch vor 20 Jahren?
Absolut.
In den Alpenraum gerutscht.
Ja, voll. Und es hat uns beide tief in die Kultur verschlagen und trotzdem treffen wir uns erst jetzt und hier. Und während ich in Vorarlberg lebe, ist für dich Salzburg zu deiner Heimatstadt geworden. Dort lebst und arbeitest du als freie Schauspielerin und Theatermacherin. Und 2007 hast du dort gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden das Netzwerk für Theater- und Kunstprojekte gegründet mit dem Titel Ohne Titel.
Ganz genau.
Dorit, was und wer verbirgt sich hinter dem Netzwerk und wie seid ihr zu diesem Titel gekommen?
Jetzt so viele Fragen auf einmal. Also hinter dem Netzwerk fange ich so an. Da verbergen sich, es war eine Gründung zu fünft. Die Gisela Rubi ist 2016 ausgestiegen. Wir sind jetzt Arthur Zgubitsch, Thomas Beck, Sabine Jenichel und ich. Wir haben uns damals bewusst als Netzwerk gegründet. Das war da noch ein ganz neuer Begriff, glaube ich mich zu erinnern. Um zu sagen, wir sind jetzt keine, wir kamen aus einem kleinen Theaterhaus raus, wo wir zusammen gearbeitet hatten, hatten das Gefühl, wir müssen unbedingt zusammen weiterarbeiten, aber uns nicht jetzt gleich wieder verpflichten zu einer Gruppe und festen Formation. Insofern war so die Suche nach einem Label Überbegriff und ohne Titel stand damals für uns, wir hatten das Gefühl, naja, dann können wir darunter jeweils neue eigene kleine Gruppierungen gründen und immer so ohne Titel präsentiert. Und dann gibt es die Gruppe so und so, die das Stück präsentiert. Das war die Idee, ist aber ganz anders geworden. Inzwischen steht ohne Titel wirklich für uns als Gruppe und wir sind damit, ja, wir treten eigentlich als Gruppe auf. Ohne Titel kommt aus der bildenden Kunst. Ist eine ganz bewusste Anleihe von dort. Also wenn die Bilder, ich bin danach auch immer ganz stolz erfüllt durchs Museum gegangen und habe überall immer für mich gelesen, ohne Titel, ohne Titel, ohne Titel. Also es ist eine ganz bewusste Anleihe, weil wir als Künstler, Künstlerinnen aus den verschiedenen Sparten kommen, Tanz, Theater, bildende Kunst. Und das wollten wir damit auch ausdrücken, dass wir tatsächlich, wir arbeiten zwischen den Genres, zwischen den Sparten und eigentlich stehen die Sachen, die Formate, die Produktion, was auch immer da rauskommt, für sich und braucht nicht noch eine extra Benennung. Allerdings genau, weil man das ja jetzt nicht lesen kann, ohne Titel, wird als ein Wort geschrieben und klein. Eine beliebte Fehlerquelle für die Presse.
Sehr gut, dass du nochmal darauf hinweist. Die Website kommt in unsere Shownotes. Ja, also wer sich nochmal genauer, schlauer lesen möchte, kann das dann dort tun. Im Mai 2022 habt ihr eben als Netzwerk ohne Titel in Salzburg mit dem Projekt Akte Mayröcker quasi eine ganze Stadt mit der Autorin Friederike Mayröcker in die Begegnung gebracht. Und die Autorin ist ja im Juni 2021 verstorben. Was genau kann ich mir unter der Akte Mayröcker vorstellen?
31 Akten oder 31 Akte?
Also für
je nachdem,
jeden Tag
wie man es versteht,
Mai.
Genau. Ja. Wir hatten, die Idee war zu sagen, naja, als sie gestorben ist, entstanden wahnsinnig viele Feuilletons, Berichte. Also wurden Leute zu Wort gebeten, die sie gekannt haben und jetzt mal der ganzen Welt erklärt haben, warum sie so wichtig war und was an ihr das Faszinierende war. Das ist mir damals aufgefallen, der Arthur, der ist schon lange großer Fan von ihr gewesen und dieses Gefühl, sie ist eigentlich so hoch geehrt und kaum bekannt und kaum gelesen vor allem, dieses Gefühl, so eigentlich Würde das jetzt anstehen, sich mit ihr mal wirklich zu beschäftigen oder auch Leute in Beschäftigung mit ihr zu bringen? Und dann war so der Gedanke, sie ist mit 97 Jahren gestorben, bevor jetzt dann der 100. Geburtstag ansteht und es rauf und runter gedudelt wird im Land. Und mit den typischen Formaten machen wir das ganz anderes. Und wir gestalten für jeden Tag oder holen uns lauter Mitschaffende ins Boot, sodass an 31 Tagen im Mai, also jeden Tag im Mai, kleines Wortspiel natürlich, ein Projekt, eine Produktion, eine Premiere zu Friederike Mayröcker stattfand.
Jetzt hast du eben schon gesagt, da waren ganz viele verschiedene Projektpartnerinnen mit dabei. Also in welche Breite seid ihr denn da gegangen? Wie hat das konkret ausgesehen und warum war es euch so wichtig, so viele verschiedene Partnerinnen für das Projekt zu gewinnen?
Wir sind in eine gewaltige Breite gegangen. Ich glaube, dass da kamen auch zwei Gedanken zusammen. Das eine, wir arbeiten gerne als Netzwerk, das sich mal ganz groß aufplustert und sehr viele Leute mit reinholt und manchmal so Formate, die nur mit zwei Personen spielen. Das steht sowieso in unserer Stück Biografie oder Index. Ich glaube, es kam diesmal auch noch dazu, nach diesen Lockdown-Jahren war so das Gefühl, so jetzt schaffen alle für sich und probieren dringend ihre eigene Premiere über die Bühne zu kriegen und man hat kaum noch Blick für die anderen und jeder ist so damit beschäftigt, für sich zu sorgen. Und für uns war eigentlich während des Lockdowns genau der gegenteilige Gedanke entstanden, lass uns doch eigentlich noch viel mehr auch Interesse an dem haben, was wir eigentlich so gegenseitig machen und lasst uns doch zumindest, ja, lassen, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal alle an einem Thema arbeiten? Das war eine Idee, die war während des Lockdowns entstanden. Die kam plötzlich ganz von alleine da wieder dazu, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, wirklich wild alle anzusprechen. Am wenigsten die Literaturleute, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich kein Expertenprojekt oder Expertinnenprojekt machen. Das darf an der Uni oder in den Literaturhäusern stattfinden, sondern wir wollen Leute ansprechen, auch durch alle Altersklassen möglichst und durch alle Genres, durch alle verschiedenen Sparten, so mit dem Gefühl, die breiteste Masse wie möglich anzusprechen, um einfach mal einen eigenen Bezug zu Friederike Mayröcker zu entdecken, daraus was entstehen zu lassen, daraus ein eigenes künstlerisches Produkt zu schaffen. So, das war der Gedanke und so ein bisschen die Zielleiste war für mich, naja, wenn man am Ende des Monats in Salzburg, jeder Person in Salzburg wenigstens einmal die Friederike Mayröcker irgendwie unter die Augen gekommen ist, dann war es schon ein Erfolg.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer in die Akte Mayröcker hineinschauen, was für konkrete Veranstaltungen oder Projekte haben da stattgefunden, die dir vielleicht auch jetzt noch besonders in Erinnerung sind?
Tatsächlich, also ich war von jedem einzelnen Tag beglückt. Es war wirklich wunderschön. Wir haben zum Beispiel, ich habe mit drei Schulklassen am Musischen Gymnasium gearbeitet. Das waren so unsere jüngsten Mitwirkenden. Es gab etliche ganz junge Künstlergruppen, die wir auch vorher noch nicht kannten, die wir uns gerne haben empfehlen lassen. Da gab es eine Gruppe, die hat sich von den Zeichnungen von Friederike Mayröcker inspirieren lassen und einen Tattoo-Künstler engagiert, der jetzt gibt es so einen geheimen Club der Leute, die mit einer Mayröcker-Katze auf ihrem Körper herumlaufen. Es gab verschiedene, die Mira Mann aus München hat zu Friederike Mayröcker komponiert und einen Abend gestaltet. Tatsächlich, eigentlich ist es unfair, jetzt einzelne Sachen aufzuzählen, weil für mich wirklich das Tolle war, dass wir kaum reproduziert haben, also kaum einfach Text wiedergegeben haben, sondern überall wirklich so eine, ja, also in Beziehung treten mit dem Werk oder ihr als Person. Also es war für mich auch wirklich das Erlebnis, so in den Kosmos Mayröcker immer mehr reinzukommen.
Und man kann ja tatsächlich auf dieser Website aktemayröcker.at noch einmal ein bisschen in diesem Portfolio der verschiedenen Projekte, dieser 31 Projekte nachstöbern. Was mir da auffällt, ist, dass immer wieder auch Sachen im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Warum war euch das ein besonderes Anliegen?
Das ist uns sowieso ein Anliegen. Also ohne Titel, wir haben so den Slogan, raus aus Theaterräumen, rein in theatrale Räume. Das heißt, wir arbeiten schon sehr, sehr viel im öffentlichen Raum. Müssen manchmal, gehen wir so einen Schritt zurück und sagen, machen wir wieder ganz lautstark. Wir können auch anders, wir können auch auf der Bühne, aber wir haben inzwischen sogar schon mehr ist das so unsere Spezialität, Räume im öffentlichen Raum zu entdecken und es macht wahnsinnig Spaß, vor allem in einer Stadt wie Salzburg, wo alles so festgeschrieben scheint, ich aber immer mehr zu der Meinung komme und zur festen Überzeugung, es ist gar nicht so festgeschrieben. Also auch hinter den Fassaden entdeckt man so viele spezielle, wunderschöne Orte, Türen, die plötzlich aufgehen. Also oder eben auch mitten, genau, auf den Residenzplatz von Salzburg so eine Schülerperformance zu platzieren. Das wäre der Wunsch gewesen, die ist leider, es war der einzige Tag, der in strömendem Regen etwas anders geworden ist. Nein, also der öffentliche Raum ist wichtig, auch Kunst und Kultur ist nicht mehr so etwas Selbstverständliches. Es gehen nicht alle Leute von sich aus in die Kulturorte hinein, kaufen sich nicht von sich aus eine Karte für eine Literaturveranstaltung, für eine Theaterveranstaltung, für ein Konzert. Das sind natürlich die Sachen, die wollen wir auch machen, auch die Leute irgendwo speziell hinlocken. Aber es ist auch schön, wenn Leute auch mal so drüber stolpern und darüber plötzlich mittendrin landen und feststellen, huch, das ist Kunst und das ist ja gar nicht so fern und das ist gar nicht so schwierig.
Ja, voll schön, und außerdem hast du diesen Begriff der Selbstverständlichkeit genannt, und ich denke, es ist natürlich total schön, wenn man sich am Abend für ein besonderes Event Zeit nimmt und auch sehr bewusst an so einem Event teilnimmt, aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese Selbstverständlichkeit der Begegnung von Kunst und Kultur im Alltag viel mehr Raum braucht, und das schaffen natürlich solche Interventionen im öffentlichen Raum, wo man wirklich, während man eigentlich auf dem Weg von A nach B ist, ja, vielleicht etwas zufällig streift und sich selber 10 Minuten gönnt und Dinge rezipiert, die man sonst gar nie gesehen hätte.
Findet man übrigens auch auf der Website. Da ist wir haben eine wunderschöne Blase gehabt, also eine aufblasbare, durchsichtige Kugel, in der dann jemand sitzen konnte, und Leute, die vorbeikamen, konnten sich Kopfhörer aufsetzen und haben dann hören können, was drin gelesen oder gesprochen wurde. Sowas war auch so ein Format, und das regt natürlich Aufmerksamkeit, wenn man, oder Neugier, wenn man dran vorbeigeht, und darum geht es ja auch. So ein bisschen locken, verführen, so. Und auch noch ein kurzer Nachsatz zu der Website. Das war von Anfang an so ein Gedanke, dass die als eigentlich auch wieder als Kunstkatalog am Ende stehen bleibt. Also auch da wieder ein bisschen bewusst diese Sprung hinüber zur bildenden Kunst, zu sagen, wir haben am Anfang so einen Veranstaltungskalender konzipiert, der sich aber mehr und mehr während des Projekts schon in einen Katalog umwandelt.
Dorit, deine Biografie platzt aus allen Nähten, weil du unglaublich aktiv und umtriebig bist in ganz vielen Bereichen. Was besonders heraussticht noch, ist, dass sich als gebürtige Hamburgerin bei dir das maritime Thema auf ganz besonders intensive Weise durch deine Arbeiten zieht. Du hast nämlich ein künstlerisch-theatrales Konzept entworfen, das den Titel Ship Fiction trägt. Und damit hast du ein sehr ungewöhnliches Forschungsvorhaben gestartet rund um das Thema der Sehnsucht. Und du hast dich selber oder verwandelst dich in diesem Kontext eigentlich selber kurzerhand in die Schiffssehnsucht-Expertin Miss A. Ship, also in eine Expertin für Schiffsfiktion und Schiffssehnsucht. Dorit, hilf mir, ja, was ist Ship-Fiction?
Ship-Fiction ist der Versuch, dieses wunderbare Schiffsgefühl, das ich persönlich immer empfinde, wenn ich auf einem Schiff bin, dieses Schiffsglück, an Land zu holen, wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist. Dann muss die Vorstellungskraft ans Werk. Und nachdem ich der Vorstellungskraft so sehr vertraue, durch meine ganze Theaterlaufbahn, durch Geschichten erzählen, Storytelling, selber so in Geschichten immer einzutauchen, habe ich damit angefangen, diese Überlegung, also mit dem Gedanken zu spielen, wie kann man eigentlich Landräume in so gestalten, dass sich da das Schiffsgefühl, das Schiffsglück wiederfindet. Als ich damit angefangen habe zu spielen, das war eigentlich auch eher so eine Entdeckung, dass ich mich gefragt habe, wieso bin ich eigentlich glücklich, sofort glücklich, wenn ich auf einem Schiff bin? Was ist das für ein Gefühl? Mir fällt alle Last von den Schultern, ich habe plötzlich keine Termine mehr. Und da habe ich angefangen, damit so rumzuspinnen. Spinnen? Das Seemannsgarn spinnen, das passt auch eben wunderbar in die Geschichte.
Es fügt sich alles.
Genau, eigentlich ist mein Kosmos gar nicht so schwierig, ist alles einer. Dann bin ich immer mehr darauf gekommen, dass diese Schiffssehnsucht gar nicht so ein pur Hafenstädter-Syndrom ist oder eben hanseatisch, dass es gar nicht zwingend meine hanseatische Prägung ist, sondern dass ich auch gerade in Österreich lauter Schiffssehnsüchtigen begegnet bin. Also die mit Freude da mitgespielt haben und diese Schiffssehnsucht absolut teilen konnten. Also insofern ist das mein Begriff geworden. Also ich habe diese Kunstsparte sozusagen für mich Ship Fiction getauft. Und dahinter steht dieses Gefühl, die Schiffssehnsucht. Und den ersten großen Auftrag damit hatte ich in Hamburg, direkt am Hafen, Und da habe ich gedacht, das ist ja blöd, da kann ich ja keine Schiffsillusion kreieren, brauche ich ja nicht, es ist ja voller Schiffe. Und da ist die Miss A Ship entstanden, das ist also die Schiffssehnsuchtsforschung betreibt. Da stand dann ein Container am Hafen und den habe ich mit lauter Messinstrumenten ausgestattet, um die Leute, um jetzt wirklich mal der Schiffssehnsucht auf die Spur zu kommen. Und habe da festgestellt, wie viele Leute wirklich auch wieder aus allen Altersklassen, Berufsklassen, ob nun Hobby, Schiffsleute oder Profis oder woher auch immer, so begeistert sich darauf eingelassen haben, dass ich seitdem aus dieser Schiffssehnsuchtsforschung nicht mehr rauskomme. Es entwickelt sich ein Projekt nach dem anderen. Unter anderem genau das Flaschenpostamt. Also auch Flaschenpost kann man ohne Wasser und ohne Flaschen verschicken. Das garantiert Miss A Ship auch. Also letztlich ist alles ein Spiel mit den Sachen, die Sachen in die Vorstellung zu holen. Und meine Mutter hat immer gefragt, warum machst du das? Was ist da der Grund? Ich verstehe das nicht. Ich mag solche Fragen natürlich nicht, aber andererseits helfen sie, um es zu definieren. Und ich bin drauf gekommen, auch in meinem Container, eigentlich geht es darum, einen Raum zu schaffen, also der Sehnsucht mal einen wirklichen Raum zu geben, auch im Alltag. Und dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Eigentlich ist das wahrscheinlich sogar das dieser Hauptgrund, auch da wieder im öffentlichen Raum vor allem, Leute mit so einer Idee konfrontieren. Und dann geht es tatsächlich schon los, wie gerne Leute plötzlich in dieses Spiel einsteigen. Ob das nun die Flaschenpost ist, die fiktive, also die fiktiv transportierte, sie ist ganz echt geschrieben, oder diese Schiffs... Vorstellungen, Wünsche, Träume miteinander zu teilen. Das ist was ganz Tolles.
Ist so spannend, dass du die Begriffe Schiffssehnsucht und Schiffsglück fast ident miteinander verwendest. Wenn man sich diesen Begriff Sehnsucht anguckt, dann sieht man ja, dass der Begriff schon im Mittelhochdeutschen zu finden ist und der beschreibt die Krankheit mhm. des schmerzlichen Verlangens. Er bezieht sich auf ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen und ist mit dem Gefühl verbunden, dass man eben diesen Gegenstand der Sehnsucht nie erreicht. Mhm. Wieso macht dich das glücklich?
Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das Schiffsglück ist das, was ich empfinde, wenn ich auf einem echten Schiff bin. Die Sehnsucht ist das, was mir zeigt, wie sehr ich dieses Schiffsglück liebe. Also wie sehr ich das Schiff liebe, was mich eigentlich dahin ziehen würde. Die Miss Ship hat auf ihrem Grundanamnese-Fragebogen ist diese Frage mit draufgestanden. Ist Sehnsucht für dich oder für sie mit einem positiven oder einem negativen Gefühl konnotiert? Das war für mich so eine große Einstiegsfrage. Inzwischen formuliere ich das für mich ganz deutlich. Für mich ist es positiv verbunden, weil ich finde, die Sehnsucht zeigt eben, das ist so dieses Gummi zu einem, also eine Spannung zu etwas hin. Und das zeigt mir den Grad an, wie sehr ich etwas vermisse oder wie sehr mir eine Person oder etwas am Herzen liegt. Es gibt einen Maler, der hat mal so eindeutig gesagt, er hat Sehnsucht nach dem Meer, wenn er am Meer ist. Und dann bin völlig spontan überrumpelt worden mit dem Angebot, auf einen Segeltörn mitzugehen. Und ich habe noch nie gesegelt. Also ich bin ja auch eher so robuste Schiffsliebhaberin und keine Seglerin. Und habe es dann nicht mit meinem Stolz vereinbaren können, das abzulehnen. Und habe wirklich in letzter Sekunde zugesagt. Und dann mit der Forschungsfrage, wenn ich jetzt auf dem Schiff bin, kann ich auf dem Schiff selber Sehnsucht empfinden? Und ich habe gesagt, nein. Also insofern ist entweder Schiffsglück oder die Sehnsucht nach diesem Glück.
Auf deiner Website forderst du ja auch die Menschen auf, also zumindest die Sehnsüchtigen, die Schiffssehnsüchtigen, sich als Community zusammenzutun. Glaubst du, dass Sehnsucht ein kollektives, gesellschaftliches Gefühl ist, das immer vorhanden ist? Oder glaubst du, dass es zurzeit ganz besonders intensiv seine Karten ausspielt?
Ich glaube, dass Sehnsucht ein grundmenschliches Gefühl ist, dass es sehr individuell ist und dass es sich aber lohnt, sich das mitzuteilen, weil wir dann vielleicht drauf kommen, wie viele Sehnsüchte wir doch miteinander teilen. Also erstmal würde ich sagen, es ist kein kollektives Gefühl, sondern immer mit meinen ganz persönlichen eigenen Sachen verbunden. Aber die Schnittmengen sind sehr groß und das ist das Schöne, das rauszufinden. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich in diesen letzten 2 Jahren dieser Begriff plötzlich auch ein bisschen inflationär wurde. Die Sehnsucht rauszukommen wieder, die Sehnsucht zu reisen, die Sehnsucht Menschen zu sehen, zusammen zu sein. Und der Begriff wird plötzlich viel ernster genommen als vorher. Was mir jetzt gerade auch wieder einen neuen Auftrag verschafft hat, es ist insofern auch ganz schön. Ich bin ja ein Sehnsuchtsfan selber erst geworden.
Das ist jetzt ein Cliffhanger, magst du erzählen, um was es geht?
Ja, gerne. Im Januar, also genau, im Januar beginnt die Zentralbibliothek in Hamburg, insgesamt die Bücherhallen Hamburg, mit dem Hauptplatz der Zentralbibliothek ein ganzes Projekt über Sehnsucht. Und da darf ich eröffnen mit einem Flaschenpostamt. Weil ich auch gesagt habe, die Flaschenpost ist ja tatsächlich nicht zwingend mit Schiff verbunden. Sie passt einfach in meinen Ship-Fiction-Kosmos. Aber Flaschenpost, ich zitiere da so gerne einen Künstler, den Knut Plambeck, der ist ein Bootskranker. Der nennt sich selber Bootskrank, er baut immer Boote. Der hat gesagt, Flaschenpost ist verschriftlichte Sehnsucht. Also genau, man weiß nicht, man schickt da was ganz Persönliches aus, man weiß nicht, ob es wer liest, wer es liest, ob was zurückkommt. Also es ist so in eine Ferne gerichtet und tut trotzdem gut, so etwas loszuschicken.
Jetzt müssen wir fairerweise für unsere Hörerinnen noch ein bisschen konkreter werden, wenn du vom Flaschenpostamt redest. Ja, wie genau gebe ich denn bei dir eine Flaschenpost auf, Doreen?
Ja, am besten, man trifft mich dafür persönlich. Also jetzt mal ganz, ich mache also www.schiffsehnsucht.com. Da findet man die Mrs. Ship mit ihrer Forschungsseite. Und die Mrs. Ship hat natürlich auch einen Instagram-Account. Das nennt sich so die Insta-Ship-Reise. Und da kann man sich genau anschauen, wie diese Flaschenpost aussieht. Da veröffentliche ich so Dialoge, die hin und her gehen. Das kann man tatsächlich nur, wenn man mir begegnet, wenn man der Miss Ship bei einem Flaschenpostamt oder bei irgendeinem Auftritt begegnet, dann gibt es so einen Vordruck mit in einer Flaschenform, wo man eine Botschaft draufschreiben kann, eine Frage, so fing es alles an. Aber es kann jede Art von Botschaft sein. Das steckt man in den Flaschenpostkasten der Miss A Ship, die stempelt das dann ab, auch mit einem Stempel verschifft. Und an einem späteren Ort, wo sie hinkommt, können Leute auch, also selber etwas verschicken oder auch solche eine Flaschenpost beantworten. Und dann macht die Miss A Ship wieder ihren Stempel drauf, beantwortet, Datum, Unterschrift. Und wer auf seiner Frage eine Mailadresse auf der Rückseite hinterlassen hat, also ein der Miss Ship vertraut, weil die Sachen werden ja nicht aus der Hand gegeben, die bleiben in ihrer Obhut, der kriegt irgendwann auf virtuellem Weg, auf digitalem Weg eine Flaschenpost-Antwort. Und diesen Dialog, dieses Hin und Her, das veröffentliche ich, weil es einfach so schön ist. Und ich habe inzwischen auch schon Flaschenpost-Lesungen gegeben, weil das einfach so schön ist, was sich Leute, die sich überhaupt nicht kennen, sich auch nie begegnen werden, da so anvertrauen manchmal. Manchmal ist es einfach ein Witz und ein Spruch und manchmal entstehen da ganz persönliche Sachen.
Gerade zum Schluss, ja, und jetzt, wenn wir nochmal auf die Akte Mayröcker schauen, auf mich wirkt es so, als würdest du in einem großen Raum stehen und voller Lust leuchtende Bälle ins Universum werfen. Und
oh, das ist toll.
Du freust dich über alles, was irgendwo wieder zurückkommt, in welcher Form auch immer. Also ich merke, dass man durch deine Arbeiten zieht sich so dieses Moment der Improvisation sehr stark und eigentlich geht es immer um die Begegnung mit dem Du. Sind das zwei Dinge, die dir ein besonderes Anliegen sind?
Das kannst du wahrscheinlich, das könnte ich jetzt nicht besser formulieren. Aber es ist wunderschön, wenn das für dich so ankommt. Ja, ja.
Was glaubst du, was liegt für einen Wert in der Improvisation?
In der Improvisation liegt der Wert der Gegenwart, des absoluten Jetzt-Gefühls. Und man kann nicht vorausblicken, man kann zurückblicken. Also einfach das Jetzt spüren, was sowieso ein Theatermoment ist. Also das wäre auch, habe ich irgendwann festgestellt, die Antwort auf die Frage, warum ich Theater mache, dieses Jetzt-Gefühl spüren. Und das ist in der Improvisation einfach das Nonplusultra, weil es kein Skript gibt, weil es nichts gibt, was ich vorher weiß. Und ich kann mich aber trotzdem dem komplett anvertrauen, dass sich das alles ergeben wird. Und je mehr andere Menschen daran beteiligt sind, umso überraschender wird es. Das ist magisch und nährend. Tatsächlich.
Und nachhaltig nährend. Ja. Also man weiß auch gar nie, wann die Wirkung bei einem selber aufploppt, weil manchmal ist das vielleicht ganz unmittelbar. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das manchmal zeitverzögert einstellt.
Ja, und in der Zeit, wo ich das wirklich, ja, in der Schauspielausbildung, wo ich das als Handwerk gelernt habe, hatte ich auch das Gefühl, es lehrt so viel über Leben an sich. wir können es auch nicht vorausdenken. Ich meine, das haben wir jetzt alle in den letzten 2 Jahren sowieso gelernt, dass wir bitte tunlichst immer mehr aufhören, fix zu planen und spontaner reagieren. Es lehrt einfach, sich immer wieder auch diesem Moment und Augenblick anzuvertrauen. Und auch, und dazu gehört zwingend auch den Leuten, die einem da begegnen, anzuvertrauen. Und ich glaube, dieser ganze Raum zwischen uns Menschen, der ist einfach, davon lebt die Menschheit. Also das eine ist das Ernähren und das Körper und das ganz Sachliche, aber der Rest, also unser ganzes Lebensinhalt ist das, was zwischen uns stattfindet.
Apropos Leben, also vor deinem Besuch habe ich natürlich ein bisschen über dich recherchiert und habe mich schlau gemacht und habe tatsächlich recherchieren können, dass du offenbar eine hohe Affinität zu Sprachen hast. Denn neben der Hamburger Mundart und dem Deutschen sprichst du Englisch und Französisch, Italienisch und Spanisch und du hast Kenntnisse in Russisch und Isländisch. Was war denn der Motor für das Erlernen all dieser Sprachen? Gab es eine Sehnsucht im Sinne von Fernweh?
Ja. Ich war eben auch immer überzeugt, dass ich später im Ausland leben würde. Dass es jetzt ausgerechnet Österreich sein wird, damit habe ich nicht gerechnet.
Sprachlich noch relativ einfach.
Nein, tatsächlich. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, Bücher verschlungen. Und im Moment, wo die Fremdsprachen zugänglich wurden, das war dabei Englisch die erste, ich wollte das alles wissen. Ich würde es auch immer noch gerne, ich würde alles verstehen können und wissen und mir einfach so per Nadel einstechen können, weil das Tolle bei einer Fremdsprache ist, einfach wenn man im Land selber ist und sie wirklich begreift von den ganzen Zwischentönen und nicht einfach nur per Buch oder per Unterricht lernt, sondern einfach direkt bei den Leuten, dann begreift man so viel. Und dafür fehlt mir inzwischen die Zeit, sonst würde ich gerne so viel mehr Sprachen noch weiter aufsaugen.
Dorit, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei uns in der Radetzkystraße 1 vor Anker gegangen bist und ich hoffe, dass die Winde dich bald wieder zu uns wehen und ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für das wunderschöne Gespräch.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.